Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Sancte Iose,
ora pro nobis.
Sancte Petre,
ora pro nobis.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Laudetur Iesus Christus.
Nehmt doch bitte Platz. Ich begrüße alle hier in diesem Gottesdienst Anwesenden und auch alle Internet-User. Wir wollen in die Tiefe des heutigen Wortes Gottes vordringen. Es beinhaltet mehrere Gedanken. Für mich ist die wichtigste Aussage dieser heutigen Lesungen, dass man für die Gnade der Auserwähltheit, umgangssprachlich ausgedrückt, sauer bezahlen muss. Schauen wir uns einmal den Leitgedanken an. Wir haben eine historische Begebenheit aus dem Leben Israels. Ein Mann hat zwei Frauen. Die eine ist fruchtbar und die andere ist es nicht. Die Unfruchtbare hat doppeltes Pech, denn sie vereint zwei Gegensätzlichkeiten. Obwohl sie keine Kinder bekommen kann, wird sie mehr geliebt als die andere. Und wie es im Leben so ist, wächst der Hass der anderen und sie legt, wo sie nur kann, den Finger auf die offene Wunde. Aber sie ist sich nicht bewusst, dass Hannah von Gott geführt wird. In der morgigen Lesung wird der Priester ihr vorwerfen, sie sei betrunken. Dabei kommt sie, um ein Kind zu erflehen. Und sie erhält eine gewaltige Gnade, der sie sich bis zu ihrem Tod vielleicht nicht einmal bewusst wird, dass man von ihrem Sohn Samuel bis heute sprechen wird. Schaut euch die berufenen Apostel an. Jeder von ihnen muss für die Gnade der Auserwähltheit bezahlen. Sie halten den Kopf hin und werden gehäutet. Sie werden verfolgt und beschimpft, verurteilt und in Stücke gerissen. Für die Gnade muss man bezahlen. Freut euch daher, dass Gott euch führt, dass wir für unsere Ritterschaft verfolgt werden. Dankt Gott dafür, dass er mich auf einen so hohen Golgatha geführt hat und mir so ein Kreuz auferlegt hat. Es ist wunderbar. Dankt Gott dafür, dass dieses Kreuz auch euch betrifft. Nicht nur, weil du einen Umhang trägst, sondern weil der Herr uns durch unsere Nächsten und Nachbarn noch weitere Leiden und Erfahrungen bringt. Dass du ein so großes Kreuz trägst, bedeutet, dass Gott etwas Großes vorbereitet. Heute kann ich voll Stolz berichten, dass ich bereits die zweite größere Redaktion des Buches »Die Stundenuhr des Leidens unseres Herrn Jesu Christi« durchgeführt habe. Wir haben heute an der langen Einführung zu diesem Buch gesessen, fast 70 Seiten. Ich stelle darin unter anderem kurz die Biografien der Mystiker vor, die ihr alle kennt. Sie alle haben Opfer gebracht. Sie haben sich bereits in ihrer Jugend völlig Gott ergeben. Die meisten von ihnen sind unter schrecklichen Qualen gestorben. Katharina Emmerich musste viele Jahre bewegungslos im Bett verbringen. Auch Maria Valtorta war einen Großteil ihres Lebens ans Bett gefesselt und hilflos. Marthe Robin litt daran, dass sie ihre Beine erst bewegen konnte, wenn der Priester zurückkehrte. Nach ihrem Tod strömten die Menschen 4 Tage lang in Massen zu ihr, während man zu ihren Lebzeiten nicht einmal einen ihrer Finger ohne die Hilfe eines Priesters bewegen konnte, waren nach ihrem Tod alle Körperteile beweglich und der Leichnam zeigte keine Anzeichen von Verwesung. Aber ihr ganzes Leben lang hatte sie gelegen und Gottes Befehle ausgeführt. Das wird alles gezeigt. Es gibt nicht eine Mystikerin, die nicht Erniedrigungen, Verlassenheit und Leid erfahren hätte. Für die Gnade muss man bezahlen. Wenn also das Kreuz, das ihr tragt, ungewöhnlich groß ist, dann habt ihr den ersten wesentlichen Beweis für die Wahrheit, auf der ihr steht. All jene Mystiker, deren Biografien ich heute durchgelesen habe, haben sich Gott als Opferlämmer ergeben und für die Gnade der Auserwähltheit ein unglaubliches Kreuz getragen. Zum Beispiel über 20 Jahre lang bewegungslos im Bett zu liegen. Eine jener Mystikerinnen lag bereits einen Monat lang im Bett, aber die Priester waren pikiert und behaupteten, sie sei besessen. Erst als die Mutter jemanden zum Erzbischof schickte, wurde ein Priester zu ihr gesandt, und sie kehrte in die Wirklichkeit zurück. Gott kann so verrückt sein. Eine von ihnen starb im Sitzen, so dass man den starren Leichnam nicht in den Sarg legen konnte. Aber als die Menschen kamen und sie berührten, funktionierte alles. Der Protest der Menge wurde immer lauter, so dass man 3 Tage nach ihrem Tod eine Ärztekommission einberief, die vor den Augen der ganzen Stadt ihren Tod feststellte. Viele von euch werden die Früchte ihrer Arbeit und ihres Kreuzes nicht mehr erleben. Aber an Samuel erinnert man sich noch heute. Auch von Katharina Emmerich werden viele Generationen sprechen. Maria von Agreda werden ganze Völker lesen. Maria Valtorta wird, obwohl die italienischen Bischöfe heute einstimmig dagegen sind, ganz sicher heilig gesprochen werden. Josefa Menendez wird auf die Altäre erhoben werden. Keine von ihnen hat zu Lebzeiten Auszeichnungen erfahren. Aber Gott wird immer die Schwachen dieser Welt auswählen. Unfruchtbare, Fischer, einfache Frauen, die er zum Werkzeug der Gnade macht, durch welche ich mit euch meine Freude über eine weitere Buchausgabe teilen möchte. Die Stundenuhr des Leidens unseres Herrn Jesu Christi. Und auch wenn diese Frauen nicht mehr leben, so lebt doch das Wort Gottes, welches Gott durch das Leid und die Erniedrigung auf die Welt ergossen hat. Ihr werdet daher vergeblich darauf warten, dass ich in einer Kutsche gefahren werde. Freut euch lieber, wenn uns ein weiteres Kreuz auferlegt wird. Betet von Zeit zu Zeit nur dafür, dass auf unserem Weg ein Simon von Cyrene und weinende Frauen erscheinen, dass unsere Mutter und die heilige Veronika da sind. Dann fällt es euch viel leichter zu gehen und ans Ziel zu gelangen. So viel zum heutigen Wort. Ich möchte euch zu einer weiteren Überlegung mit der Mutter Gottes mitnehmen und mich bei ihr bedanken, dass sie mir diese Vorlage zu einer Predigt gegeben hat. Ein Wort, das ganz logisch aufgebaut ist. Ich möchte euch heute zum 4. der glorreichen Geheimnisse mitnehmen. Die Aufnahme der Jungfrau Maria in den Himmel. Über das Geheimnis der Aufnahme in den Himmel sagt die Mutter Gottes: Ich möchte heute mit dir meine Freude teilen, die ich erfuhr, als ich in den Himmel einging. Ich bin der erste Mensch, der mit seinem Körper in den Himmel einging. Weil ich meinen Körper vollständig mit dem Körper meines Sohnes vereint habe. Ich habe ihn zusammen mit ihm gekreuzigt. Ich bin die Mutter des Wortes. Für die Herrlichkeit des Himmels bin ich mit ihm von den Toten auferstanden. Und mit ihm wurde ich mit meinem Körper zur ewigen Herrlichkeit aufgenommen. Ich habe euch vor einiger Zeit etwas über diese Dimension erzählt, als ich über das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel von Pius XII. Aus dem Jahr 1950 sprach. Daher behandle ich dieses Thema auch in dieser Predigtreihe. Im Himmel einen Körper zu besitzen, ist nicht dasselbe wie der Besitz eines Körpers auf der Erde. Die Mutter Gottes erklärt hier all diese Ebenen. Im Himmel werden wir alle von allen körperlichen Lastern befreit werden, von allen Lastern der Natur, die uns daran hindern, normal zu leben. Der Körper im Himmel ist dem Menschen für die Herrlichkeit gegeben, nicht für das Leiden und nicht für die Qual. Die von den Medien breitgetretene Problematik von Größe und Gewicht wird es nicht mehr geben. Die Diätprobleme werden verschwinden. Diese Ebenen werden außerhalb von uns liegen. Die Mutter Gottes erklärt hierzu, der Körper auf der Erde wurde für das Leiden gegeben. Ich habe euch Frauen schon oft darauf hingewiesen, wie sehr ihr euch gegenseitig im Hinblick auf die Mode malträtiert. Schaut euch einmal die Werbung und das Bild an, das von Frauen gezeichnet wird. 5% sind vielleicht so, aber der Rest passt nicht. Die falsche Länge und die falsche Breite, das falsche Gewicht und die falschen Proportionen. Ihr Frauen seid euch nicht bewusst, wie sehr ihr euch gegenseitig verfolgt, wie sehr ihr euch gegenseitig quält, das ganze Leben lang aufzupassen, um bloß nicht ein paar Gramm zuzunehmen. Was für ein Horror! Eine Meldung folgt der anderen. Künstlerin X wurde wieder operiert, zum 55. Mal. Dabei verbringt sie doch mehr Zeit auf dem OP-Tisch als im Bett. Uns wurde eingeredet, dass wir unseren Körper für die Herrlichkeit besitzen. Aber das stimmt nicht. Die Mutter Gottes sagt, dass der Körper auf der Erde für das Leiden gegeben wurde. Die heranwachsenden Mädchen leiden an so vielen Komplexen, vor allem in der Mittel- und Oberstufe. Sie ernähren sich mit Fastfood und werden immer breiter. Die Masthähnchen stecken voller Antibiotika, damit sie in kurzer Zeit schnell wachsen. Und wenn du sie isst, dann nimmst auch du immer weiter zu. Was für ein Drama erleben wir da? In den Jahren, als ich mit Jugendlichen gearbeitet habe, habe ich gesehen, an wie vielen Komplexen die Mädchen leiden. Dabei werden wir belogen, wenn es heißt, der Körper sei zur Herrlichkeit, zur Freude da. Im Himmel wird er für die Herrlichkeit sein. Aber hier auf der Erde, wie die Mutter Gottes sagt, für das Leiden. Mein Körper im Himmel unterscheidet sich nicht von dem Körper, mit welchem ich auf der Erde belegt war. Wir sehen gleich aus. Er strahlt vor unirdischer Schönheit, obwohl er keine Erdmischung mehr ist. Ich habe etwas über die Faszination der Hirten für die Schönheit der Mutter Gottes gelesen. Demnach werden wir im Himmel beim Anblick der schönen Königin des Himmels einen Freudentaumel erleben. Die Mutter Gottes sagt weiter, der Unterschied besteht jedoch in etwas anderem als dem Aussehen. Der Körper, den ich jetzt besitze, ist frei, dem Willen Gottes vollständig ergeben und besitzt keine eigenen Wünsche. Wir würden so gerne immer makellos sein, aber das ist Wunschdenken. Wir möchten gerade Finger und Zehen haben, aber sie werden immer wieder krumm. Wir würden am liebsten ewig schöne schwarze Haare haben, aber leider werden sie grau. Noch nie hat mir ein Mann gesagt, ich hätte irgendwo ein graues Haar. Immer waren es Frauen. Ist euch das auch schon einmal aufgefallen? Den Frauen fallen an einem immer zuerst die grauen Haare auf. Eine Frau sagt dir sofort, wie grau du geworden bist. Ein Mann würde das nicht sagen. Sie haben völlig unterschiedliche Sichtweisen. Der Körper im Himmel besitzt daher keine eigenen Wünsche. Auch bei Katalina Rivas kommt dieses Thema vor. Gott führt in ihren Visionen alles genau auf. Sie sah die Seelen der Toten und Heiligen. Alle waren beinahe gleich. Nur die Farbe der Tunika unterschied sich je nach Herrlichkeit. Alle hatten Gesichter von ungefähr 30-Jährigen. Aber sie beschreibt, dass man bei näherem Hinsehen erkennen konnte, dass die eine Seele mit 8 Jahren verstorben war, eine andere mit 80, wieder eine andere mit 18 Jahren. Die Mutter Gottes sagt weiter, so eine Freiheit erwartet euch überall, meine Kinder. Ich bin für euch das Muster eines Menschen, der den göttlichen Willen erfüllt hat. Alle, die den göttlichen Willen auf der Erde erfüllen, werden meinem Weg folgen. Was bedeutet das? Dass sie, wenn auch ohne Körper, mit ihrer Seele direkt in den Himmel eingehen werden. Und das ist das Geschenk der katholischen Kirche. Außerhalb der katholischen Kirche gibt es keine Erlösung. Nirgendwo anders gelangst du direkt in den Himmel. Ich wiederhole noch einmal die Worte der Mutter Gottes. Alle, die den göttlichen Willen auf der Erde erfüllen, werden meinem Weg folgen. Sie werden erhöht werden. Ihr seid meine Kinder, und ich wünsche mir, dass ihr mir in dieser Herrlichkeit ähnlich seid. Die Mutter Gottes ist für uns da. Erinnert euch, was sie in einer der Botschaften gesagt hat. Macht euch die Heerscharen meiner Engel zunutze, meinen Hof, bittet. Ich freue mich über die vielen Bitten, die an die Mutter Gottes gerichtet werden, und darüber, dass die Mutter Gottes den Weg zur Hilfe durch die Heerscharen und den Hof ihrer Engel geebnet hat. Gott wünscht sich von uns, dass wir der Mutter Gottes ähnlich werden, ihren Weg einschlagen und die himmlische Herrlichkeit erreichen werden. Ich möchte, dass seine Nachkommenschaft schön und frei ist. Ich möchte meine Macht und Gewalt mit euch teilen. Aber damit ich dies tun kann, müsst ihr erst euren Willen mit dem absoluten Willen vereinen, außerhalb dessen es kein Leben geben kann. Alles, was außerhalb des göttlichen Willens liegt, ist der Tod, sagt die Mutter Gottes. Deshalb begegnen wir in dieser Schlacht um die Reinigung der Kirche und die Rettung der Völker, in der wir uns auf das Wort Gottes bei verschiedenen Mystikern stützen, einer wesentlichen Dimension unseres Weges und Kampfes, dem Willen Gottes. Was bedeutet das Opfer? Es ist die völlige Vereinigung mit dem absoluten Willen Gottes. Denn als ihr niedergekniet seid, habt ihr gesagt, Herr, zu 100%. Und weiter, mein Wille ist dein Wille. Jetzt versteht ihr, was die Konsequenz aus dieser Entscheidung ist. Gott sagt, ich werde dich heiligen. Ich mache aus dir einen Heiligen. Und ich führe dich in den Himmel. Seht ihr, wie verrückt Gott ist? Ich sage immer wieder, es sollten täglich 100 bis 1000 Menschen zum Opfer antreten. Täglich mindestens 100 bis 1000. Die Menschen sind sich nicht bewusst, über welchem Abgrund sie stehen, und dass das, was die Welt ihnen bietet, der Tod ist. Denn alles, was außerhalb des göttlichen Willens liegt, ist der Tod. Und jetzt versteht ihr die Worte des Papstes, dass unsere Zivilisation eine Zivilisation des Todes ist. Und man muss hinzufügen, so wie der Papst es manchmal getan hat, weil sie außerhalb von Gott, vom göttlichen Willen steht. Deshalb nehmt ihr an diesem Kampf teil, in dem das Schlachtwort Gehorsam heißt, und nicht, wie es sein sollte, der Wille Gottes. Wir begeben uns auf eine ganz andere Ebene. Selbstverständlich ist es für euch, die ihr tiefer zu Gott vorgedrungen seid, einfacher, dies zu verstehen. Den Menschen, die in der Welt leben, sagt der Begriff des Willens Gottes nichts, aber der Ausdruck Gehorsam passt ihnen gut, denn sie halten sich an das Gesetz, beachten die Verkehrsregeln, hören auf ihre Vorgesetzten, ihre Lehrer, ihre Eltern. Der Begriff Gehorsam hat seine Wurzeln auch in Gott, aber er ist heute von der Welt geprägt. Im Ausdruck Gehorsam ist Gott nicht zu finden, und der Wille Gottes ist eine völlig andere Dimension. Das sind die Feinheiten dieses Kampfes. Hätte ich nicht so viele Texte von Mystikern gelesen, und hätte der Herrgott mir nicht die Botschaften für die Endzeit auf meinen Weg gestellt, würde ich vielleicht genauso denken wie Sie. Dafür besitze ich heute eine unwahrscheinliche innere Ruhe, weil ich meinen Willen Gott gegeben habe. Die Frage, was in den nächsten Tagen und Jahren kommen wird, ist also Gottes Problem. Was auch immer ergeben wird, und sei es ein doppelt so schweres Kreuz, müssen wir annehmen. Denn es bedeutet, dass er doppelt so viele Gnaden geben will. Und es ist es wert, denn würde ich noch in der Welt vor 2010 leben, dann wärt ihr jetzt nicht hier. Dann gäbe es hier in Polen nicht diesen Glaubenswiderstand, der sich mit Sicherheit später auf die anderen Kontinente übertragen wird. Alles, was außerhalb des göttlichen Willens liegt, ist der Tod, folgt nur dem Willen Gottes. Nun versteht ihr das Leitwort auf unseren Bildern mit Christus König, König oder Tod. Es gibt keinen anderen Ausweg. Eure Bestimmung ist ebenso erhaben wie meine, sagt die Mutter Gottes. Als Nachkommen des höchsten Königs sollt ihr Könige im Himmel werden. Ihr seid euch nicht bewusst, was euch nach dem Tod erwartet, mit welchem Triumphmarsch ihr als die Ritter Christi König in den Himmel geführt werdet, als jene, die am meisten gelitten haben. Man wird euch mit den Märtyrern der ersten Jahrhunderte vergleichen. Denn so wie sich damals das gesamte römische Imperium auf sie gestürzt hat, so stürzt sich heute die ganze Welt mit ihren Machthabern und Medien auf euch. Die Mutter Gottes sagt darüber sehr schön, im Reich Gottes sollt ihr als Nachkommen des höchsten Königs Könige im Himmel werden. Denn genau das bedeutet, als König zu herrschen. in der Gnade so ausgezeichnet und mit so vielen Geschenken überhäuft worden zu sein. Im Reich Gottes erwarten euch alle Kronen. Das ist wunderbar, denn nicht jeder von uns hat einen Palast oder 10 Talente. Nicht jeder hat einen akademischen Grad oder ist Vater oder Mutter. Im Himmel jedoch bekommt jeder eine Krone, wenn er den Willen Gottes erfüllt. Und die irdischen Bedingungen werden keinen Einfluss auf diese Nominierung haben. Man wird nicht Warschau, Paris oder Brüssel fragen müssen, ob man diesen oder jenen Schritt unternehmen kann. Gott wird es kein Stück interessieren. Wenn du dich mit dem absoluten Willen Gottes verbunden hast, wirst du die Krone des Königs, des Sohnes, auf dein Haupt setzen. Im Reich Gottes erwarten euch alle Kronen, aber die Macht wird hier nicht mit Hochmut und Ausbeutung verbunden sein, denn über allem herrscht nur ein einziger Wille. Und alle herrschen in ihm und durch ihn, denn er herrscht über alles, in allem und in Ewigkeit. Das sind schwere Worte. Wir brauchen dazu den Glauben, dass wir mit Gott in Ewigkeit herrschen werden. Möge euch das Bewusstsein der Ewigkeit zum Himmel ermuntern. Möge es euch dazu ermuntern, dass ihr die Mutter Gottes und die Heiligen um Hilfe bittet. Hier mühen wir uns ab, denn wir müssen hier auf der Erde Befehle ausführen und uns die Erde untertan machen. Wir müssen unsere Talente entwickeln, denn wenn wir es nicht tun, werden wir dafür bezahlen müssen. Aber es kann nicht sein, dass du nach einer Operation aufwachst und rufen musst, Maria, hast du das Pferd gefüttert? Du sollst rufen, großer Gott, wir loben dich. Als ich klein war, lagen 2 Bauern im Krankenhaus. Der eine rief unmittelbar, nachdem er nach der OP wieder aufgewacht war, Maria, hast du das Pferd gefüttert? Der andere dagegen sang, großer Gott, wir loben dich. Denkt also darüber nach, welche Worte euer Geist sagt, wenn er aus dem Koma wieder aufwacht und ihr euch in einer neuen Realität wiederfindet. Wir reißen uns von dieser Erde los, während wir auf ihr weilen. Wir nutzen die Gnade, die Gott uns gibt. Und die wichtigste Gnade auf dieser Reise ist das Leiden. Alle Aufgaben, vor welche Gott uns stellt, nehmen wir an, denn auf der Erde geschieht nichts durch Zufall oder Glück. Überall ist der Wille Gottes. Also, Gott will es so. Amen.